Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wir haben nun Johannes Evangelium Kapitel 11 als Thema unter der Überschrift Die Auferweckung des Lazarus. Der Name Lazarus aus dem Hebräischen El-Lazar heißt Gott hilft. Es gibt auch den deutschen Namen Gott hilf, vielleicht schon mal gehört. Gott hilf oder Gott hilft. Und ich werde jetzt wieder Vers für Vers entlang gehen. Es ist ein langes Kapitel. Und Jesus ist nun bereits, ja, man kann sagen, in Richtung Passion geht es jetzt sehr schnell. Und nachdem er ja den Lazarus auferweckt hat, reift der Mordplan des Synhedriums, des Hohen Rates. Danach kommt ja schon die Salbung Jesu durch die Maria, die Schwester des Lazarus. Das werden wir dann in Kapitel 12 hören. Der Messias zieht nach Jerusalem ein und es geht dann Schritt für Schritt, letzte Abendmahl, Verrat durch Judas und dann Kreuzigung und Auferstehung. Dieses allergrößte der Wunder, die Jesus, als er auf Erden wandelte, getan hat, die Auferweckung des Lazarus, das hat viele zum Glauben geführt, aber auch andere zur Verstockung, die ihn beneideten, die ihn hassten und die ihn töten wollten. Wie tragisch, aber so teilen sich die Menschen in zwei Gruppen auf. Diejenigen, die Jesus lieben, und die, die diese Retterliebe ablehnen. Unverständlich, aber es ist leider so. Wir beginnen gleich mit Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Nun, diese Schwestern Maria und Martha, die begegnen uns öfter in der Bibel, auch schon im Lukas-Evangelium Kapitel 10, eine wichtige Parallelstelle, damit wir auch wissen, dass es die gleichen sind. Diese Familie, die lebte in Bethanien, nicht Bethanien im Ostjordanland, wo Jesus hingegangen war, nach der Rede vom guten Hirten, die wir ja gestern betrachtet haben, sondern das ist nicht das Bethanien im Ostjordanland, Perea, jenseits des Jordans, sondern Bethanien bei Jerusalem. Man darf diese zwei Orte Bethanien nicht verwechseln. Bethanien, das kommt von Bethanien, das ist das Armenhaus. Also Jesus war in diesem Bethanien jenseits des Jordans, das heißt Armenhaus, und jetzt zieht er in das Bethanien bei Jerusalem, etwa 3 Kilometer entfernt, östlich, Richtung Jordanebene. Das heißt auch Armenhaus. Und wir sehen auch, dass der Herr sich besonders hier den Armen zuneigt. Wobei jetzt diese Familie vielleicht nicht jetzt zu den Allerärmsten gehörte. Sie waren sehr beliebt. Viele Juden hatten auch getrauert, als hier dieser Lazarus gestorben war. Wir werden es gleich noch hören. Aber zunächst betrachten wir eine wichtige Parallelstelle in Lukas 10, 38 folgende. Da lesen wir: Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, also Jesus, in ein gewisses Dorf kam. Und das kann auch nur dieses Bethanien bei Jerusalem gewesen sein. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Martha kommt von Mar, aramäisch, hebräisch, Herrin. Sie war wahrscheinlich die älteste dieser Geschwister, oder sie hatte die Leitung, weil die Eltern wahrscheinlich nicht mehr lebten. Und sie hatte die Verantwortung im Haus. Sie nahm ihn in ihr Haus. Also sie war die Herrin in diesem Haus, wie auch der Name aussagt. Von Mar herkommend. Und dieser hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Maria bedeutet Bitterkeit. Das ist der gleiche Name wie Miriam, die Schwester des Mose. Und diese Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. So sollen auch wir hören, wie Jünger, Jüngerinnen, die aufmerksam dem Wort des Herrn lauschen. Martha aber, als die Hausherrin praktisch, muss man wissen einfach, sie war die Hausherrin, machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Ja, die musste ja für alles sorgen, dass genug Essen da war, dass ihnen gut ging, äußerlich gesehen. Und sie, die Martha, trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester, Maria, allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Was wäre geschehen? Maria hätte dann nicht dem Evangelium der rettenden Botschaft zuhören können. Martha hatte ja auch in gewisser Weise recht und doch nicht recht, weil für sie war der äußere Betrieb wichtiger als die rettende Botschaft in diesem Moment. Beides ist wichtig, aber das Evangelium hat Vorrang vor allem. Das wird dann auch zur Tat, aber zunächst muss man es hören und aufnehmen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das sehen wir schon. Es wird auch jetzt für Johannes 11 wichtig, dass diese Schwestern Schwestern sind. Beide haben geglaubt an Gott und dann auch an Jesus, werden wir gleich hören. Aber sind doch unterschiedlich. Maria, die eher zu den Füßen Jesu sitzt und zuhört, dem Wort, und Martha, die viel Arbeit sich macht. Es sind auch zwei Modelle der Kirche, hat man gesagt, der Kirchengeschichte. Maria, die hörende Kirche, und Martha, die dienende Kirche. Beides, das Evangelium, das Hören, die frohe Botschaft und auch die Diakonie, das Dienen, gehört zusammen. Und jetzt, nach diesem Hintergrundwissen, kommen wir zu Johannes 11. Und vielleicht vorher nochmal der Hinweis: in Johannes 12 wird der Maria nochmal ausdrücklicher charakterisiert als diejenige, die den Herrn gesalbt hat zu seinem Begräbnis. Sehr wichtige Sache, was wir da hören. Also, es war einer krank, Lazarus, der Bruder von Maria und ihrer Schwester Martha. Und sie war eben die, die den Herrn gesalbt hat und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Das heutige Bethanien ist vermutlich, hat heute den Namen El Azarie, also zu Deutsch Lazarusdorf. Es ist vielleicht ein bisschen anders lokalisiert, aber ungefähr da, wo früher dieses Bethanien war. Heute El Azarie, Dorf des Lazarus. Und da steht auch eine Kirche und ein Grab, das werden wir gleich noch hören. Vers 3, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Manche haben vermutet, dass deshalb Lazarus der Verfasser des Johannesevangeliums sei, weil es heißt, der Jünger, den Jesus lieb hat, der hat es geschrieben. Aber es gibt sicherlich viele, die der Herr Jesus in besonderer Weise erwählt hatte, die Botschaft zu hören. Liebe ist jetzt hier nicht emotional zu verstehen, sondern im Sinne einer liebenden Erwählung, dass er ihm ganz besonders Offenbarungen geschenkt hat. Und so auch dem Lazarus, aber eben auch dem Apostel Johannes, der dann dieses Evangelium niederschreiben durfte, inspiriert vom Geist Gottes. Diese Erwählung, dieses Liebhaben bedeutet eine Indienstnahme für den Herrn. Und einer derjenigen, den der Herr lieb hatte, so kann man auch sagen, hier wird er besonders genannt, der, den du lieb hast, ist krank. Es wird nicht gesagt, welche Krankheit, aber wir wissen, es war dann schließlich doch eine Krankheit, die zum Sterben geführt hat. Jetzt ist aber sehr interessant der Vers 4, was der Herr Jesus antwortet. Und Jesus ist ja etwa 2 Tagesmärsche entfernt. Wer schon mal in Israel war, der weiß ja, die Jordanebene, das sind, ich schätze mal, etwa 40 Kilometer müssten das sein. Da brauchen wir 2 Tage, zumal es ja vom Jordan steil hochgeht. Wie viele Höhenmeter muss man überwinden? 1200 Höhenmeter, nicht? Vom Jordan bis hoch nach Jerusalem. Jerusalem liegt 800 Meter über Meeresspiegel, das Tote Meer, der tiefste Punkt, also die Meeresoberfläche, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, und es geht nochmal ein paar hundert Meter runter. Also der tiefste Punkt der Erde liegt hier in Israel. Und deshalb heißt es auch immer hinauf nach Jerusalem. Von allen Seiten geht es praktisch hinauf nach Jerusalem. Siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das ist praktisch eine Zusammenfassung dessen, was in diesem Kapitel geschieht. Wir werden nachher hören, dass Lazarus doch wirklich gestorben ist, dass er sogar schon gestunken hat, dieser Leichnam. Warum sagt dann der Herr Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode? Weil der Tod nicht das Endziel ist. Er wird ihn auferwecken. Er wird auch jeden Menschen auferwecken, ob er es will oder nicht, am jüngsten Tag. Aber diesen Lazarus hat er schon gleich nach dem wirklichen, kompletten Tod auferweckt, um ein Zeichen zu setzen, dass Jesus Macht hat über den Tod, dass er die Auferstehung und das Leben ist, was wir auch gleich noch hören werden in diesem weiteren Ich-Bin-Wort in Kapitel 11. Und das dient deshalb zur Verherrlichung Gottes. Die Auferweckung soll die Messianität des Herrn Jesus Christus bezeugen. Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Er hatte eine besondere Beziehung, erkannte sie, Es gab vielleicht schon eine Hausgemeinde bei ihnen, also dieses Lieben in diesem Sinne zu verstehen. Als er nun hörte, dass jener krank sei, und es kommt das Erstaunliches, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Also von Perea, Ostjordanland, dann nach Judäa, da wo er sich der Gefahr aussetzte, verraten und gefangen zu werden. Er wusste, was auf ihn zukam. Und er hat aber nicht aus Angst noch 2 Tage gewartet, sondern damit der Sohn Gottes verherrlicht wird, damit Lazarus wirklich erst richtig tot war. Es klingt hart, aber es ist wirklich so. In dem Fall war ja die Auferweckung auch schon beschlossen vom Herrn und es sollte wirklich ganz tot sein. Wie ist es jetzt bei uns, liebe Geschwister, wenn wir manchmal beten, wenn wir krank sind? Herr, hilf doch, dass wir möglichst schnell wieder gesund werden. Meine Urlaubsreise ist gebucht oder ich muss wieder zur Arbeit oder die Kinder müssen wieder zur Schule. Wie ungeduldig sind wir oft bei Krankheiten. Ich hatte jetzt auch wochenlange Bronchitis im Winter. Es ging dann schließlich auch nicht mehr ohne starke Arzneimittel. Gehört insofern auch zur Risikogruppe, wenn man so will, jetzt mit dieser Seuche, die gerade umgeht. Aber mein Leben liegt in Gottes Hand. In dieser Haltung sollten wir leben. Nicht immer greift der Herr sofort ein. Manchmal heilt er gar nicht mehr. Dann führt es wirklich zum leiblichen Tode. Wir werden da auch nicht immer sofort auf der Erde wieder auferweckt. Sowieso nicht, sondern aber wir haben ewiges Leben beim Herrn, wenn wir seine Jünger sind. Aber Geduld ist euch Not. Der Herr erhört Gebete nicht immer sofort. Dazu eine kleine Geschichte. Ein junger Mann kam zu einem alten, erfahrenen Christen und bat ihn, für ihn zu beten. Und dieser junge Mann sagte zu dem erfahrenen Christen, wissen Sie, ich bin immer so schrecklich ungeduldig und komme nicht davon los. Beten Sie bitte für mich, dass ich geduldiger werde. Der alte Mann, der war sehr weise, erklärte sich bereit. Sie knieten gemeinsam nieder und der alte Gottesmann begann sein Gebet mit den Worten, Herr, schicke diesem jungen Mann Trübsal am Morgen, schicke ihm Trübsal am Nachmittag, schicke ihm Trübsal am Abend. Halt, halt, sagt der junge Mann, beten Sie doch nicht um Trübsal, um Bedrängnis und solche Dinge, sondern um Geduld. Was sagte dann der alte, weise Mann? Er sagte, ja, lieber junger Mann, Trübsal bewirkt doch Geduld, so steht es geschrieben im Wort Gottes. Wenn Sie wissen wollen, was Geduld ist, brauchen Sie erst Trübsal. Dann werden Sie geduldig. Hat er recht? Ja. Und wenn ein Baum kräftig werden soll, was muss man dann machen? Ja, man muss einen Stein drauflegen. In Arabien zum Beispiel legt man einer jungen Palme einen schweren Stein in die Blätterkrone, damit der Baum im Wachstum erstmal gehemmt wird. Und der Baum schießt dann nicht so weit in die Höhe, der Stamm wird aber dadurch kräftiger und stärker, das Holz wird fester, die Früchte werden zahlreicher. Und so ist auch, damit unser innerer Mensch wachsen kann, manchmal doch Bedrängnis notwendig. Eine Last, dass wir nicht so hochschießen und himmelhoch jauchzen, uns alles in den Schoß fällt, sondern wir gehen durch mancherlei Bedrängnisse in das Himmelreich. Ich hatte auch viele unbeschwerte Jahre, bis dann viel Schweres in meinem Leben auch kam. Das hat mich dann auch geprägt, hat mich gelehrt, geduldiger zu werden, auch barmherziger mit anderen. Und wenn man selber manches durchlitten hat, kann man auch mitfühlen mit denen, die auch in Schwachheit und Leiden und Anfechtungen sind. Und so mussten auch diese Schwestern Geduld lernen. Der Herr Jesus kam nicht sofort, als sie ihn riefen. Diese 2 Tagesreisen lagen ja dazwischen. Wenn er jetzt sehr schnell gegangen wäre, hätte es vielleicht sogar an einem Tag geschafft, sehr anstrengend. Aber er hat sich Zeit gelassen. Und so lässt sich Gott auch Zeit. Er hat den rechten Zeitplan für uns bereit. Vertrauen wir darauf? Dann erst nach 2 Tagen sagt er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Die Jünger hatten Angst, ja, sie vertrauten nicht darauf, dass der Herr Jesus alles in seiner Hand hielt, was wir im letzten Kapitel gehört haben. Der Sohn Gottes hat alles in der Hand zu bestimmen, wenn sein Leben genommen wird und es, dass er es wieder bekommt. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Johannes 10. Lasst uns wieder dahin ziehen. Und du willst dort wieder hin? Und Jesus erwiderte, es kommt so ein bisschen Rätselwort, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Ich verstehe das so, alles hat seine Zeit, wie es auch im Buch Prediger steht. Und wir sollen wirken, solange es Tag ist. In Johannes 9, Vers 4 sagte der Herr Jesus im gleichen Evangelium, bald kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und im Epheserbrief lesen wir, seid Kinder des Lichts, wirkt, solange die Zeit da ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Jetzt herrscht noch dieser Fürst, der Teufel in der Welt, aber der Herr Jesus hat ihn besiegt am Kreuz auf Golgatha. In seiner Kraft dürfen wir ihm dienen. Vers 11, dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen oder auch er schläft oder er ist entschlafen, wie man es auch übersetzen will. Das ist das Wort für schlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Das ist auch wieder ein Rätselwort. Es sind oft dann diese Missverständnisse, die entstehen. Der Herr Jesus formuliert ja bewusst, ich sag mal, vieldeutbar. Und sie konnten so verstehen, ja, der schläft einfach. Und Jesus, der macht dann Pieks und weckt ihn wieder auf. So. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Die dachten jetzt, es ist ein Heilschlaf. Wenn man viel schläft, dann die Abwehrkräfte formieren sich, das Immunsystem kann sich richtig entfalten und dann wird er auch wieder gesund werden. Jesus aber, heißt weiter, hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagt es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Aber warum spricht der Jesus dann trotzdem vom Schlafen? Nun, weil in den Augen Gottes unser Tod nur wie ein Schlaf ist. Denn jeder wird auferstehen. Die einen zur Herrlichkeit im Himmel beim Vater, die an Jesus Gläubigen. Die anderen, die Jesus abgelehnt haben, als den einzigen Weg zum Himmelreich, gemäß Johannes 14, Vers 6. Die werden auch auferstehen und auferweckt werden, aber die werden in der ewigen Qual und Verdammnis sein. So sagt es das Wort Gottes unmissverständlich. Wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, betont Jesus ausdrücklich. Also dieser Schlaf, das ist hier symbolisch für den Tod an dieser Stelle gemeint. Tod ist bei Gott wie Schlaf, die Existenz geht weiter, auch das war dadurch deutlich. Es gibt keine Auslöschung wie manche Theologen und auch Sekten wie etwa Adventisten und Zeugen Jehovas behaupten, die sagen, man wird einfach ausgelöscht. Die Ungläubigen sind einfach dann weg, ausgelöscht. Ja, das wünschen die sich aber, das stimmt nicht. Jeder wird auferstehen, ob er es will oder nicht, ob er sich verbrennen lässt oder nicht, er wird trotzdem auferweckt. Auch das Verbrennen kann nicht die Atome auflösen, in dem Sinn, dass man dann einfach nicht mehr auferweckt würde. Die Existenz geht weiter und auch im Lukas-Evangelium Kapitel 16, das kann ich jetzt nicht alles lesen aus Zeitgründen, da kommt auch ein Lazarus vor, interessant, ein Gotthilf, der dort auch dann stirbt und auch ein reicher Mann, vor dessen Tür er lag und praktisch nichts bekommen hat, weil der Reiche so gottlos war. Und beide wachen auf, der eine aber im Schoß Abrahams, neutestamentlich gesagt im Paradies, auf der Seite der Geretteten und der reiche Mann, der zu Lebzeiten ein gottloser, unbarmherziger Typ war, der wacht auf da, wo die Flamme brennt, in der Verdammnis. Also es geht direkt nach dem Tod weiter. Ich sehe so, dass dann erstmal ein Warteraum ist bis zum jüngsten Tag, der Scheol oder Hades, das Totenreich, aber wo auch schon eine Kluft ist, wo keiner hinüber oder herüber kann. Die Trennung ist sofort erfolgt, schon beim Tod. Und das geht dann weiter am jüngsten Tag in die Ewigkeit. Himmlisches Jerusalem oder ewige Feuerhölle Gehenna. Das ist dann die endgültige Scheidung. Jesus hatte aber von seinem Tod geredet. Daraufhin sagt er, Lazarus ist gestorben. Und Vers 15, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt, doch lasst uns zu ihm gehen. Jetzt, nachdem Lazarus tot ist, nachdem Jesus das so gesagt hat, gehen sie hin. Und insgesamt sind es 4 Tage, seit Jesus das dann erfahren hatte und sie dort ankommen. 2 Tage gewartet, 2 Tage hingewandert. Und bevor sie aber gehen, kommt noch ein Einwand von Thomas, dem Zwilling, Thomas Didymos, der sprach zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Die hatten also wirklich Angst, zumindest dieser Thomas, jetzt gehen wir ins Martyrium, Jesus wird hingerichtet werden, gekreuzigt, und auch wir werden mit ihm sterben. Wenn Jesus in Gethsemane nicht verhindert hätte, dass die Jünger auch gefangen genommen wurden, wären sie vielleicht tatsächlich auch umgebracht worden. Aber selbst da hat Herr Jesus sich noch für seine Jünger eingesetzt. Lasst diese gehen. Ihr wollt ja mich, lasst diese gehen. Auch da sorgte er noch für die Seinen, die Liebe bis in den Tod. Aber er starb für uns, er gab sein Leben zur Sühnung unserer Sünden am Kreuz auf Golgatha. Dieser Thomas kommt noch an zwei weiteren sehr wichtigen Stellen vor. Wisst ihr wo? Nun zunächst in Johannes 14, Vers 5. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Thomas stellt diese Weg- und Zielfrage. Auf welchem Weg, an welches Ziel? Und Jesus sagt praktisch, ich bin der Weg und auch das Ziel zum Himmelreich. Die einzige Wahrheit und das Leben. Und dann kommt Thomas nochmal vor, das müsst ihr jetzt aber wissen. Ja? Wo? Bei welchem Zusammenhang? Genau. Nach der Auferstehung Jesu. Er erscheint den Jüngern, aber Thomas ist nicht dabei. Und eine Woche später erscheint er, wo auch Thomas dabei ist. Und weil Thomas nicht geglaubt hatte, sagt Jesus zu ihm, du darfst sogar deine Hände an meine Nägelmale legen oder an die Seite. Ob er es getan hat, wissen wir nicht, aber er hat es ihm jedenfalls angeboten. Und dann sagt aber der Herr Jesus, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das gilt für uns heute. Und ich bin froh, dass es den Thomas gibt, weil das ist so ein Rationalist und Zweifler. Und der Jesus sagt gerade, alle ihr Zweifler, ihr dürft wirklich glauben, auch wenn ihr jetzt nicht mehr das mit Augen seht. Aber Thomas, das ist praktisch euer Repräsentant und er durfte die Hände in meinen Nägelmal legen. Thomas, nach der Tradition, ist dann ja wohl auch noch ein Missionar gewesen, wie auch die anderen Apostel. Nach der Überlieferung, steht nicht in der Bibel, aber in der Überlieferung in Persien und bis hin nach Indien. Da gibt es die sogenannte Thomaskirche bis heute. Vers 17, als nun Jesus hinkam, fand er ihn, den Lazarus, schon 4 Tage im Grab liegend. Und was für Grabkammern das waren, das hat der Bibelausleger Bruder Gerhard Meyer, er war mal eine Zeit lang Landesbischof in Württemberg, aber er hat gute Kommentare geschrieben, kennt ihr wahrscheinlich, das kann man auch parallel gut lesen zu dieser Bibelwoche, Edition C, Bibelkommentar. Da beschreibt er diese Grabkammer auf Seite 491 seiner Auslegung des Johannesevangeliums, erster Teil. Ich lese mal vor, diese Beschreibung, die Herrn Meyer hier bringt. Er sagt, das Grab ist eine Kammer. Wir kennen es noch heute. Nach einem Vorraum betritt man über 2 Stufen einen engen 1,5 Meter langen Gang und steht dann vor der eigentlichen Grabkammer. Gang und Kammer waren nach Johannes 11, Vers 38 mit einer Steinplatte verschlossen. In der 2,45 Meter mal 2,30 Meter messenden Grabkammer befinden sich auf 3 Stufen sogenannte Bankbogengräber. Dabei lag der Tote auf einer Felsbank unter einem in den Felsen geschlagenen Bogen. Es handelt sich also um ein Familiengrab, das auf eine gewisse Wohlhabenheit der Lazarusfamilie schließen lässt. Das Grab lag aber außerhalb des alten Bethanien, wie es das Gesetz vorschrieb. Also heute noch wird so ein Grab da gezeigt, war vielleicht gerade dieses. Es gibt ja auch noch weitere Gräber, auch wo das Grab Jesu, da gibt es 2 Überlieferungsorte in dieser Grabeskirche, die vor allem von katholisch-orthodoxen armenischen Kirchen verwaltet wird, aber auch, was ich für realistischer halte, das sogenannte Gartengrab. Ich glaube, es sind anglikanische und andere evangelische Christen, die das verwalten. Ich war mehrfach dort, wir haben dort auch Abendmahl gefeiert, sehr schöner Garten. Und da direkt daneben ein Schädelfelsen, wo man heute noch diesen Schädel sieht. Das ist nach meiner Sicht das wahrscheinlichste Stätte, weil da dieses Grab gefunden wurde und auch der Schädelfelsen wirklich maximal 100 bis 200 Meter entfernt ist. Soweit konnte man den Leichnam ohne Probleme tragen. Ja, aber egal an welchem Ort, wichtig ist, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde und auferstanden ist von den Toten. 4 Tage im Grab liegen, das heißt, er war auf jeden Fall tot. Nach dem Volksglauben hat spätestens ab dem 4. Tag die Seele den Körper verlassen. Das ist der Volksglaube, ist nicht biblisch. Ja. Aber das sind die, die dort getrauert haben, die Juden, die haben so diese Vorstellung gehabt, sodass er wirklich tot war. Und es gab eine 7-tägige Trauerwoche im Judentum und Jesus kommt genau in der Mitte am 4. Tag. wo dann die Seele definitiv auch nach diesem Volksglauben den Leib verlassen hat und keine Rückkehr der Seele mehr möglich ist, nach dieser Vorstellung. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Das sind circa 3 Kilometer von Jerusalem. Also Jesus ist schon ganz in der Nähe seines eigenen Passionsgeschehens jetzt. Der Tempel ist nicht weit und die Gefangennahme auch nicht. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Die Juden trösten Trauernde und das war für sie geradezu eine religiöse Pflicht. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sehen wir wieder die Eigentümlichkeit dieser Frau und die aktive Martha läuft entgegen. Ah ja, endlich kommst du, aber er ist schon tot und wir werden es gleich hören. So hätte ich jetzt reagiert als Martha, wenn ich eine Martha wäre. Maria aber blieb im Haus sitzen. Die hat wahrscheinlich auch die Gäste dort bei sich gehabt und konnte nicht weg. Und jetzt sehen wir diesen Dialog zwischen Martha und Jesus. Sehr interessant. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da spricht doch ein großer Glaube aus der Martha. Herr Jesus, du hättest verhindern können. Du hast so viele geheilt, hättest auch den Lazarus heilen können. Diese Erwartung klingt dir heraus. Und dann sagt sie weiter: Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Haben wir es genau gehört, was sie hier sagt? Sie denkt, dass Jesus eine Art Prophet ist, der in Verbindung mit Gott steht und was er erbittet, wird Gott ihm geben. Das ist einerseits richtig, aber sie wird gleich hören, Jesus ist viel mehr als einfach nur ein Prophet. Er ist Gottes Sohn und hat Macht über den Tod selber, so wie genau Gott der Vater auch die Macht hat über den Tod. Und vor allem deshalb, weil er sein Leben gibt zur Befreiung vom ewigen Tod. Deshalb ist er der Überwinder des Todes. Der Vater schickt den Sohn als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und damit wird der ewige Tod in der Verdammnis, der zweite Tod praktisch überwunden. Aber bevor wir darauf eingehen, noch 2 Beispielgeschichten für Vertrauen. Immerhin, diese Martha hat Vertrauen zu Jesus. Hätten wir auch dieses Vertrauen gehabt, Herr, was du erbitten wirst von Gott, das wird Gott dir geben, völliges Vertrauen zu Gott. Auch zu Jesus, dass er in engster Verbindung mit Gott steht. Das hat sie schon gewusst. Aber sie wusste nicht genau, wer er ist. Das kommt jetzt erst anschließend, dieses Messias-Bekenntnis aus ihrem Mund. Aber vorher 2 Beispiele. Auf einem Feigenbaum, so erzählt eine indische Fabel, wohnten einmal 2 Tauben. Eines Tages sagte die eine Taube: Ach, jetzt ist unser Stündlein gekommen. Siehst du dort unten den Schützen mit Bogen und Pfeil? Er zielt schon nach uns. Und über uns kreist der blutdürstige Falke, um sich auf uns zu stürzen. Wir sind verloren. Dann antwortete die andere Taube: Warum grämst du dich so? Wenn Gott uns gnädig ist, werden berghohe Nöte klein wie Strohhälmchen. Gottes Wille geschehe, sagte die andere Taube. Das ist nur eine Legende, ja, aber trotzdem anschaulich. In diesem Augenblick geschah Folgendes: Eine Schlange biss den Schützen in die Ferse. Verwirrt drückte der Schütze ab und der Pfeil durchbohrte den Falken. Die Tauben aber flogen fröhlich davon. Seht ihr, die eine hatte Vertrauen, dass Gott eingreifen wird und die Schlange biss den Schützen und der schoss nicht auf die Tauben, sondern traf den Falken und dann konnten sie entkommen. Es gibt nicht das Wort hoffnungslos bei Gott. Das dürfen wir auch wissen. Und haben wir auch dieses Vertrauen wie die Martha, dass Gott eingreift zu seiner Zeit? Eine andere Begebenheit: Der Kaufmann Johann Friedrich Räder aus Wuppertal-Elberfeld lebte 1815 bis 1872, befand sich einmal in großer Not. Er hatte sein kleines Vermögen in den aufblühenden Indigo-Handel gesteckt. Und es bahnte sich eine finanzielle Katastrophe an, so wie auch jetzt die kommende Wirtschaftskrise. Sollte er neue Schulden machen, was wird das Ende sein? Und die Sorgen nahmen überhand. Eines Morgens bemerkte seine Frau, dass er abends gar nicht zu Bett gegangen war. Sie fand ihn, aber sein Gesicht war plötzlich ganz strahlend und erhellt. Er zeigte ihr ein Blatt Papier mit einem Lied, das er in dieser Nacht gedichtet hatte, dieser Johann Friedrich Räder. Und das heißt: Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen, der treue Gott. Das haben wir auch in unserem Buch, können wir nachher nach der Botschaft singen. Also dieses Gottvertrauen der Martha. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Jesus macht dir deutlich, dass er mehr ist als ein Prophet. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist die Erwartung der allgemeinen Totenauferstehung am jüngsten Tag. Diese Hoffnung hatte sie. Und das, was antwortet jetzt Jesus? Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das ist das fünfte Ich-Bin-Wort Jesu. Und warum ist er die Auferstehung und das Leben? Er ist der Erstling der Entschlafenen. Lazarus wurde ja auch auferweckt, aber der ist wieder gestorben. So wie auch im Alten Testament diejenigen, die schon durch etwa einen Elia oder Elisa auferweckt wurden oder andere Männer Gottes. Aber Lazarus oder der Jüngling von Nain oder wer wurde auferweckt? Das Mädchen, wo Jesus sagte, Talita Kumi. Die hieß nicht Talita, sondern Talita Kumi heißt Mädchen, steh auf. Aber, oder auch die Tabitha in Apostelgeschichte, wo der Apostel Petrus gebraucht wurde, um Gottes Auferstehungskraft praktisch an sie weiterzugeben, in Joppe. Aber alle die sind wieder gestorben, aber Jesus ist der Erstling der Entschlafenen, der aufersteht und nie mehr stirbt, gemäß 1. Korinther 15. Er ist Gott, Gott der Sohn. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Wörtlich heißt es, ich bin zum Glauben gekommen. Das ist ja ein Perfekt. Jetzt praktisch bin ich zum Glauben gekommen, zum Vertrauen gekommen, dass du der Messias bist, der Heilskönig, der kommen wird, der Sohn Gottes, nicht einfach nur ein Prophet. Und derjenige, der in die Welt kommen soll, also der Verheißene, der kommen soll, nachdem auch Johannes der Täufer gefragt hatte, bist du der, der kommen soll? Der sein Leben hingibt zur Sühnung der Sünden und der seine Herrschaft aufrichten wird. Sie haben es damals nicht erkannt, dass das zeitlich auseinanderliegt, aber der Messias kommt eben in zwei Stufen. Erstens, um die Schuldfrage zu lösen, indem er sein Leben hingibt am Kreuz auf Golgatha, gemäß Jesaja 53 als der leidende Gottesknecht, und er dann wiederkommt, gemäß Jesaja 2 an anderen Stellen, um das messianische Friedensreich aufzurichten und zu regieren von Jerusalem aus über die ganze Erde. Als der Menschensohn, der Weltenrichter, gemäß Daniel Kapitel 7, Vers 13. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Maria, als sie das hörte, gehorchte sofort, so wie auch die Apostel, die späteren Apostel, die Fischer, Petrus, Andreas und ich denke auch Jakobus und Johannes, die waren doch alle im See Genezareth, wenn ich mich richtig erinnere, und haben ihre Netze verlassen und sind Jesus sofort nachgefolgt. Weiter lesen wir, Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war, also noch außerhalb des Ortes. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Ein Missverständnis, ja. Sie hat nicht gesagt jetzt direkt, dass sie zu Jesus geht. Sie wusste auch, dass nicht alle ihn mochten. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist wortwörtlich das Gleiche, was auch Martha gesagt hatte. Sie glaubte auch, in Ehrfurcht zu seinen Füßen sich neigend, dass der Herr ihn hätte heilen können. Übrigens die Gebetshaltung, das Knien, wird auch hier deutlich. Wir können vor Gott knien, auch stehen aus Ehrfurcht. Das sind ganz besondere Haltungen, die eben die Ehrfurcht ausdrücken. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Wörtlich steht hier, ergrimmte er im Geist. ein heiliger Zorn über die Macht der Sünde und des Todes, des Teufels letztendlich, kommt in ihm hoch. Aber der heilige Zorn Gottes zerstört nicht den Menschen, sondern möchte ihn retten, heraus aus der Verdammnis. Das ist der Unterschied zum unheiligen Zorn, den wir Menschen manchmal haben. Ein heiliger Zorn über die Folgen des Sündenfalls und die Macht des Todes. Der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird. 1. Korinther 15, Vers 26. Und er kann auch mit einem Todesengel personifiziert auftreten. Ein gefallener Engel, der Tod, der praktisch, es wird so mit der Sense manchmal dargestellt in der Volksmythologie, der die Menschen hinwegrafft. Und der Bibel ist auch die Rede von dem Todesengel. Jesus fühlt mit, er hat erbarmende Liebe, er ergrimmt im Geist und ist innerlich zutiefst erschüttert. Das steht in Vers 33. Und er sprach, wo habt ihr hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und dann heißt es hier, Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers im Johannesevangelium, Vers 35. Jesus weinte. Er weinte aus Mitleiden mit den Menschen. Er weinte wegen der scheinbaren Macht des Todes, der die Menschen so bedrückt. Er weinte, weil sein Freund Lazarus gestorben war. Aber ich denke, er weint vor allem über uns, die wir infolge des Sündenfalls der Macht des Todes verfallen sind. Jesus weinte. Und wir sehen jetzt die Reaktionen in Johannes Evangelium Kapitel 11, ab Vers 36. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Das stimmt sicher. Jesus und diese Familie, sie waren verbunden. Sie waren Jünger Jesu schon, obwohl sie noch nicht alles verstanden hatten. Seine Messianität wird jetzt aber immer mehr offenbar. Und wir haben gerade das Bekenntnis gehört der Martha. Ich glaube, dass du der Christus, also der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Eine Parallele zum Messias-Bekenntnis, das auch der Petrus gibt, in Matthäus Evangelium Kapitel 16, wo sie bei Caesarea Philippi oder Banias praktisch stehen. Und auch hier im Johannesevangelium finden wir solche Bekenntnisse. Und jetzt die Reaktion der Juden, etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Interessant, auch hier haben sie vieles erlebt. Diese Heilung des Blindgeborenen hat sich herumgesprochen, die in Johannes 9 uns berichtet wird. Und vielleicht haben sie auch zum Teil geglaubt und hatten Jesus als Heiler anerkannt praktisch, aber eben nicht als Sohn Gottes. Es gab ja manche Heiler, auch heute, echte und falsche, manche, die wirklich in der Abhängigkeit von Gott das tun, andere, die dämonische Mächte gebrauchen oder Autosuggestion oder Hypnose. Und die Gegner haben ihn ja auch immer wieder verleumdet, sogar als Zauberer und ähnliches. Aber der Jesus sagt ja dann, ein Reich, das mit sich uneins ist, kann nicht bestehen. Er kann nicht durch den Teufel, durch den Beelzebub die Dämonen austreiben. Ein solches Reich wird zerfallen. Jesus handelt in göttlicher Macht. Ja, mehr als der Sohn Gottes. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte oder wörtlich übersetzt ergrimmte, kam zum Grab. Er ergrimmte über die Macht des Todes infolge des Sündenfalls. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Wir sehen auch hier keine Leichenverbrennung im Judentum, auch nicht bei echten Christen. Lasst euch nicht verbrennen. Das Verbrennen kommt aus dem Heidentum. Wer da Fragen hat, darf mich gerne ansprechen. Wenn jemand unfreiwillig als Märtyrer verbrannt wird, ist was anderes. Gott kann auch diesen Menschen natürlich lebendig machen. Aber es ist ein Gehorsamsakt, dass wir so wie die Juden und die Christen über die ganzen Jahrhunderte uns nicht freiwillig verbrennen lassen, sondern bestatten lassen. Im Felsengrab oder im Erdgrab, so wie es praktisch auch diese Erfüllung des Wortes ist. Und das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Dieses Weizenkorn, das in die Erde versenkt wird, ist ein wunderbares Bild für die Auferstehung und für die Frucht, die der Mensch hervorbringt. Während die Verbrennung als symbolisch für Auslöschung, dass man dem Tod entfliehen möchte, beziehungsweise der Auferweckung entfliehen möchte, dass man sich auslöschen möchte, keinem Gott begegnen möchte. Deshalb hat der Atheismus überall die Verbrennung propagiert. Daher kommt das letztendlich. Und trotzdem wird der Mensch auferstehen, ob er es will oder nicht. Auch der, der sich um Gott zu entfliehen, verbrennen lässt. Aus Geldgründen sollte man das auch nicht tun. Es ist einfach ein Gehorsamsschritt, dass man sieht, also als Christ lasse ich mich statten und dieses Weizenkorn, das in die Erde versenkt wird, daraus wird Frucht und neues Leben entstehen. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Ein Stein lag auf dieser Höhle, eine Höhle, die unter die Erde ein Stück ging, und da hatten sie einen Stein drauf gewälzt, während etwa das Gartengrab, das bei Jesus gezeigt wird, das ist eine Höhle in der Felswand, wo ein Stein davor stand, aber es kann, man kann es drauflegen oder davor legen, je nach Lage dieser Höhlen oder Grabkammern. Und Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, er stinkt schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Also man hat schon einen Verwesungsgeruch wahrnehmen können. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Interessant, ja, dieser ganz junge Glaube der Martha, aber er ist noch ungefestigt. Gerade hatte sie doch noch gesagt, in Vers 25 wird es beschrieben, nachdem Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und dann die Antwort, Vers 27, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Aber was damit alles zusammenhängt, hat sie noch nicht verstanden. Und deshalb die Antwort oder Rückfrage Jesu, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die wird sie jetzt gleich sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Warum betet jetzt Jesus zum Vater? Er ist immer in der Verbindung mit dem Vater. Er hat Gebetszeiten gehabt, vor allem früh morgens in der Stille. Aber hier betet er öffentlich vor der Gemeinde. Nicht um irgendwie zu heucheln oder so wie es die Pharisäer machen, an den Ecken zu stehen und gesehen zu werden, sondern er betet wirklich und dankt dem Vater, dass er den Lazarus auferweckt hat durch die Auferstehungskraft Gottes. Und aber auch, damit sie glauben, dass Jesus der Messias ist. Weil das ist für jeden Menschen heilsnotwendig. Deshalb betet Jesus an dieser Stelle öffentlich, um zu bezeugen, hier steht für euch der Messias. Er hat die Vollmacht, das zu tun. Das ist hier keine Heuchelei, wenn er vor den Menschen betet, sondern die Offenbarung der messianischen Vollmacht über den Tod. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und seht ihr, das ist der Auferstehungsruf, den Gott spricht, damals zu Lazarus, aber auch zu jedem Menschen am jüngsten Tag, wenn dann die allgemeine Totenauferstehung ist und die Menschen vor Gott stehen. Beim Weltgericht ist es ja so, dass da Bücher aufgetan werden und alle unsere Taten, Worte und Gedanken, Taten, Gedanken und Worte sind vermerkt in den Büchern. Es ist alles aufgeschrieben, was der Mensch getan hat. Aber entscheidend ist, dass wir im Buch des Lebens stehen. Das geschieht nur, indem wir an Jesus Christus als die Auferstehung in das Leben glauben. Diese Parallelstelle sollten wir unbedingt betrachten an dieser Stelle in Offenbarung 20. Die allgemeine Totenauferstehung. Ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten heraus, die innen waren. Also dieser Wartezustand endet jetzt, wo der reiche Mann und arme Lazarus gemäß Lukas 16 beschrieben werden. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, dann wurde er in den Feuersee geworfen. Also es ist so zu verstehen, in den Büchern steht alles über uns geschrieben. Das ist praktisch das Gedächtnis Gottes. Heute mit der Filmtechnik kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Es kann alles gefilmt werden, unser ganzes Leben, wenn immer eine Kamera hier mitgeführt wird. Und so steht unser Leben im Gedächtnis Gottes geschrieben. Das sind diese Bücher. Aber danach wird keiner gerettet werden können, weil wir alle Sünder sind. Und wir brauchen die völlige Reinwaschung. Wir können vielleicht ein bisschen ausgleichen, da tue ich was Schlechtes, da tue ich was Gutes, aber das rettet uns nicht, weil Gott absolut rein und heilig ist. Und weil Gott absolut rein und heilig ist, kann niemand in den Himmel kommen, der unrein ist, und deshalb brauchen wir die völlige Reinigung. Deshalb brauchen wir Jesus als das Lamm Gottes. Und im Glauben an ihn, indem wir sein Opfer im Vertrauen für uns annehmen, ihn selber in unser Herz aufnehmen durch den Heiligen Geist und gereinigt sind durch sein Blut, ihm alle unsere Sünden bekennen, nur dann können wir in das Himmelreich gelangen. Und dieser Ruf, komm heraus aus dem Grab, das gilt jedem Menschen. Jeder wird auferstehen, vor Gott stehen, und die Gläubigen werden gerichtet, nicht mehr gerichtet, sondern wir sind schon erlöst durch Jesus. In Johannes 5 ist eine wichtige Stelle, die möchte ich jetzt doch spontan noch aufschlagen. Das ist jetzt nicht notiert, aber ich hoffe, ich finde sie gleich. Johannes 5. Da steht zum Beispiel in Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und dann Vers 24, Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt jetzt schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese hören werden leben. Da heißt es dann, Maria, komm heraus. Franz, komm heraus. Elisabeth, komm heraus. Lothar, komm heraus. Aus diesem Zwischenzustand, diesem Wartezustand. Und dann gehe ein zu deines Herrn Freude, wenn du mit Jesus gelebt hast, oder gehe ein zur ewigen Verdammnis, wenn du Jesus als den Retter nicht angenommen hast. Die Menschen, die nie von Jesus gehört haben, die werden gemäß Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit beurteilt werden. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wichtig ist, dass jeder, der die Chance hatte, das Evangelium anzunehmen, diese Chance nicht verstreichen lässt. Wenn Fragen sind, dürft ihr nachher gerne noch fragen. Ja, also, Lazarus, komm heraus. Und Gott wird jeden von uns herausrufen. Und wenn wir im Buch des Lebens stehen, dann haben wir diese himmlische Verheißung. Dann werden wir nicht mehr in das Verdammungsgericht kommen, sondern nur noch in das Preisgericht, gemäß 1. Korinther 3, dass wir gegründet sind auf das Fundament Jesus Christus. Und dann werden wir beurteilt, ob wir Holz, Heu und Stroh gesät haben, also träge Knechte und Mägde waren, oder ob wir Gold, Silber, Edelsteine auf das Fundament gebaut haben, ob wir brennend für den Herrn unterwegs waren, missionarisch, diakonisch. Also keine Werkgerechtigkeit, aber einfach aus Liebe diese guten Taten tun, um den Herrn zu dienen, um ihn zu verherrlichen und um viele Menschen zum Herrn zu führen. Und jetzt geschieht das Gewaltige. Johannes Evangelium Kapitel 11, Abvers 44. Nach diesem Ruf, Lazarus, komm heraus, geschieht es. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Man hat die Verstorbenen nicht wie die Mumien in Ägypten sehr straff eingebunden, sondern eher locker, sodass die tatsächlich, wenn sie nicht tot waren, wieder aufstehen konnten. Aber der war tot und ist trotzdem aufgestanden. Und das ist dieses Auferstehungswunder bei Lazarus. Dieser Tote konnte selber herauskommen. Eine Mumie hätte ein bisschen Problem gehabt, sich zu bewegen, ja, aber man hat hier die Locker eingebunden und auch das Gesicht im Schweißtuch umwickelt. Das hat er alles dann abgelegt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Also diese Binden ganz wegmachen. Und dann stand er vor ihnen, der vorher noch gestunken hat in der Verwesung. Gott hat praktisch ein Schöpfungswunder getan. Er hat aus dem, was tot war, etwas Neues gemacht, hat neues Leben eingehaucht. So wie damals, als er Adam geschaffen hat praktisch. Schöpfungswunder, das kann nur Gott tun. Der Herr Jesus sagt deshalb, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das geschieht natürlich nicht mit allen unseren Verstorbenen, dass das jetzt dauernd geschieht. Aber das ist die Zeit gewesen der Zeichen und Wunder, um Jesus als den Messias zu beglaubigen, zur Verherrlichung Gottes. Das war die Absicht dieses Wunders. Das können wir heute nicht einfach wiederholen. Gott kann auch heute heilen, er kann aufrichten, aber er muss nicht, wir können nichts erzwingen. Jakobus 5 gilt heute, wenn du krank bist, rufe die Ältesten in dein Kämmerlein, mach keine Heilungsshow, das steht nirgends mit Heilungsshows und so, sondern in das Kämmerlein rufen, die Sünden bekennen, auch gegenseitig, salben mit Öl und dann wird es besser werden. Der Herr wird aufrichten. Das kann Heilung sein, kann aber auch einfach Stärkung sein, Vergebung der Sünden, wenn sie vor Gott bereinigt werden. Ja, also nun kam Lazarus heraus. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Es ist nicht so, das heißt, die Juden waren ungläubig. Es waren ja alles Juden damals, auch Maria, Martha und Lazarus. Und auch viele der Trauergäste kamen zum Glauben. Es sprach sich herum in Jerusalem. Und wir werden ja auch gleich die Folgen davon noch hören. Das möchte ich jetzt aber nicht ausführlicher machen, sondern einfach überwiegend vorlesen, die letzten Verse. Das ist jetzt auch nicht sehr erbaulich, außer einer Stelle. Und das werde ich auch sagen dann. Also viele glaubten an ihn. Und jetzt kommt das Negative. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Die Pharisäer, das war an sich die beste Richtung im Judentum. Die Liberalen, sagen wir mal eher Ungläubigen, das waren die Sadduzäer. Die glaubten nicht an Engel, die glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Die Pharisäer glaubten immerhin an die Auferstehung der Toten, aber sie versuchten sich durch eigene Werke quasi selber zu erlösen. Sie warteten auf einen Messias nach ihren Vorstellungen, aber Jesus lehnten sie ab. Und dadurch waren sie blind für die Erlösung. Ich denke, das Glockenläuten stört uns nicht. Das ist eine schöne Untermalung der Predigt. Und es verherrlicht auch die Auferstehung, die wir gerade gehört haben. Nun also die Pharisäer. Was taten die? Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer, nehmen uns das Land und das Volk weg. Also das wollen jetzt die geistlichen Führer Israels sein, die theologische Führungsschicht. Und die denken nur an ihre Ehre, an ihren Besitz, an ihren Einfluss. Sie wollen nicht, dass die Römer kommen und ihnen ihren Einfluss wegnehmen über das jüdische Volk. Ist das nicht traurig? Und ich will auch nicht mit dem Finger zeigen, aber wie ist es heute manchmal in Kirchen, Leitungsetagen, da geht es darum, dass viel Geld in die Kassen fließt, dass die Leute schön bei der Stange bleiben, dass man Einfluss ausübt, aber um geistliche Dinge geht es ihnen nicht. Ich habe selber Dinge erlebt im sogenannten Roten Haus in Karlsruhe, Oberkirchenrat, wo man mir gesagt hat, sie hätten nicht sich kritisch zu Fehlentwicklungen in der Kirche äußern, sondern alte Omas besuchen sollen. Also man soll schweigen, da wo man Fehlentwicklungen sieht, man soll den Mund halten. So hat man mir wörtlich gesagt, Entschuldigung, ja, hier sind einige ältere Geschwister, aber so denkt man hier über die Gemeinden, über die Schäfchen. Und das ist sehr traurig. Und damals war es auch nicht anders. Ja, wir dürfen ihn nicht weitermachen lassen, der tut viele Zeichen. Hätten sie nicht auch mal nachdenken können, warum er das tun konnte, dass er wirklich der Messias ist? Aber zur Ehrenrettung nicht alle. Dieser vom Hohen Rat waren ungläubig. Es gibt mindestens zwei Ausnahmen. Wer ist das?
Nikodemus und Josef von Arimathea.
Sehr gut. Nikodemus und Josef von Arimathea, der ja sogar die Begräbnisstätte Jesu zur Verfügung stellt, wo noch kein Toter gelegen hatte zuvor, das noch auch nach jüdischem Verständnis ein reines Grab war. Aber sie hatten auch Angst. Ja? Es war eine sehr bedrängte Atmosphäre. Wenn man sich zu Jesus bekannt hat, wurde man ausgestoßen. Das ist auch heute so. Wenn man zum Beispiel Islam-Christ wird, kann man sogar bis hin zur Todesstrafe verfolgt werden. Ist das nicht traurig, wie Menschen mit Menschen umgehen? Man denkt, in unserer Zeit sei das nicht mehr so, aber auch heute gibt es Christenverfolgung in vielen Ländern und auch bei uns ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt manche Gesetze, die uns noch viel zu schaffen machen könnten. Ja, dieser Mensch tut viele Zeichen. Anstatt an ihn zu glauben, wollen sie ihn beseitigen. Und einer von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen. Der hohe Priester, der stand ja hier an der Stelle Gottes vor dem Volk. Und wie schrecklich, dass er sich jetzt gegen Gott stellt. Aber weil er hoher Priester ist, sagt er trotzdem noch etwas Prophetisches. Das ist das Interessante, die Doppeldeutigkeit seiner Aussage, die jetzt kommt. Dieser Kaiaphas sprach, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Was meint er eigentlich, der Kaiaphas, mit seiner Aussage?
Jesus stirbt für alle Menschen.
Ja, aber zunächst meint er, Jesus muss weg, damit hier wieder Ruhe einkehrt und wir unsere Macht behalten. Aber im Grunde sagt er auch, prophetisch, weil er auch hoher Priester ist, Jesus stirbt für alle, um alle zu erlösen. Paradox, ja, aber so ist es. Und das wird jetzt auch von Johannes, dem Evangelisten, kommentiert entsprechend. Er sagt, dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, also nicht für Israel allein, die Juden allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Das heißt, um aus allen Nationen Gerettete zu sammeln, die an Jesus als die Auferstehung und das Leben glauben, Jesus die Tür, Jesus das Brot des Lebens, Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Es gibt ja diese vielen Ich-Bin-Worte. Und das ist gerade im Johannes-Evangelium so beeindruckend, wie der Herr sich offenbart als der einzige Weg zum Vater. Jesaja 53, da steht ja alles vorausgesagt. Wenn man das liest, glaubt man gar nicht, dass es im Alten Testament steht. Aber wir sehen, dass Gott Prophetie schenkt. Vielleicht lesen wir gerade, wer es vielleicht nicht so kennt, mal einige Verse aus Jesaja 53. Es ist die deutlichste Stelle auf den leidenden Messias oder Gottesknecht bezogen. Es gibt aber auch viele andere Stellen. Ich habe vor ein paar Monaten den Propheten Jesaja etliche Kapitel auslegen dürfen. Und da haben wir so viele messianische Prophezeiungen im Jesaja-Buch zum Beispiel gefunden. Das habe ich Jeremia aufgeschlagen, aber Moment, jetzt habe ich Jesaja 53. Da steht zum Beispiel, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann heißt es noch in Vers 10, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Hier ist die Passion und die Auferstehung. Beides ist vorausgesagt. Und Kaiaphas bestätigt das indirekt prophetisch hier. Es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und dann die letzten Verse. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Anstatt sich zu bekehren, wollen sie ihn beseitigen. Und Jesus weiß genau, wenn seine Zeit gekommen ist, jetzt noch nicht gleich, aber doch bald. Deshalb heißt es nun in Vers 54, darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Das ist jetzt wenige Monate vor der endgültigen Passion. Jesus hat sie nochmal zurückgezogen, aber dann kommt er nach Jerusalem und dann geschieht das, was in Kapitel 12 steht, dass er gesalbt wird von Maria. Wenn das in Kapitel 11 erwähnt wurde, ist das einfach ein Vorausblick auf Kapitel 12. Wenn Jesus dann wieder zurückkommt, dann geht er wieder nach Bethanien bei Jerusalem und dort wird er gesalbt für das Begräbnis, zieht er den Tempel ein. Das werden wir die nächsten Tage hören, so der Herr will und wir leben. Aber hier nach Ephraim, wo hat er sich dann nochmal zurückgezogen? 2 bis 3 Monate schätzt man, denn es war ja hier das, vorher war die Rede von Chanukka, dem Lichterfest, es ist Dezember und die Kreuzigung ist ja nach allen Angaben im April gewesen, ne? Also 3-4 Monate war noch dazwischen. nach zwischen dieser Auferweckung des Lazarus und der Kreuzigung Jesu. Und Ephraim ist das alttestamentliche Ephron, gemäß 2. Chronik 13, Vers 19, und vermutlich eben das heutige El Tajibe, 20 Kilometer von Jerusalem in der Wüste, also da in dieser Jordan-Gegend. Es war aber das Passa der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu einigen. Also das ist schon später. Jetzt geht es zur Passion, das wird hier auch noch erwähnt. Zunächst zieht er sich zurück und dann das Passa, und viele aus dem Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem, um sich zu einigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr, kommt er nicht zu dem Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen könnten. Also wir haben hier einen zeitlichen Einschnitt nochmal, einige Monate, es wird hier zusammengefasst. Und als dann das Passa nahe kommt, im April praktisch, da zieht Jesus dann hinauf zu seinem letzten Gang auf Erden vor seiner Kreuzigung. Aber nach der Kreuzigung kam die Auferstehung, und das macht uns getrost. Und auch wir werden auferstehen. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir auferstehen zum ewigen Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten, soweit es geht, erheben wir uns in Ehrfurcht. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Du, Herr Jesus, bist die Auferstehung in das Leben. Wer an dich glaubt, wird nicht sterben, sondern ewig leben. Auch wenn es nur durchs irdische Todestal geht, werden wir doch nicht den zweiten Tod, den Verdammungstod, sterben müssen. Und dafür loben und preisen wir dich. Wir wissen nicht, wie nahe unser Ende ist. Herr, lass uns alle Zeit bereit sein, dir zu begegnen, gereinigt durch dein heiliges und kostbares Blut. Segne und behüte uns auch jetzt angesichts der ganzen Seuchen und Krankheiten, die toben in dieser Endzeit, dass wir dir noch dienen können, solange du es möchtest. Jetzt ist der Tag, aber es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Und so sei du bei uns, denn es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt, geistlich gesehen in dieser Welt, Herr. Aber noch haben wir Licht und Kraft, dir zu dienen. Und so gebrauche unsere Schwachheit zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.